Geschätzte Damen und Herren, herzlich willkommen zum heutigen Kepler-Salon zum Thema Westsahara, der vergessene Konflikt. Mein Gast heute ist Stefan May. Ich werde ihn in 2 Minuten vorstellen, nachdem ich die üblichen Eingangsworte, die den Kepler-Salon immer eröffnen, gesprochen habe. Vor diesen Eingangsworten gleich, ich bin natürlich nicht Norbert Travöger, der angekündigt war, den heutigen Salon zu betreuen. Er hat mich kurzfristig gebeten, einzuspringen, weil er kurzfristig verhindert ist. Er wird später kommen. Mein Name ist Karin Wagner. Sie wissen, der Kepler-Salon lebt von Subventionsgebern durch Stadt und Land, wofür wir sehr dankbar sind. Und der Kepler-Salon lebt auch vom Verein der Freunde des Kepler-Salons. Und ich lade Sie sehr, sehr herzlich ein, diesem Verein beizutreten. Entsprechende Formulare finden Sie in den Quartalsprogrammen. Die Bewirtung unserer Bar ist in den Händen des Wirts am Graben. Und wenn Sie in der anschließenden Publikumsdiskussion einen Beitrag in Form einer Wortspende haben, so bitte ich Sie, diesen Beitrag ins Mikrofon zu sprechen, weil der Kepler-Salon aufgezeichnet wird und wir keine Wortmeldung verlieren wollen. Westsahara, der vergessene Konflikt. Stefan May, nach dem Studium der Rechtswissenschaft. Bitte?
Keine Schweizer weniger. Deutsche.
Österreichische Deutsche. Gut. Derzeit arbeitet er für die Austria Presseagentur, für ORF Hörfunk, die Wiener Zeitung, die Presse, dann einige andere Medien noch und unter anderem auch die Berliner Zeitung. 2004 war er im Rahmen des österreichischen Bundesheeres für 14 Monate Presseoffizier der UN-Mission UNDOF am Golan und 2010 ein Jahr lang Beobachtungsoffizier der UN-Mission MINURSO in der Westsahara. Und mit diesem Satz steige ich mitten ins Thema hinein und übergebe gleich das Wort an Sie. Herzlich willkommen.
Dankeschön. Danke sehr, guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren. Ich freue mich, dass es so voll ist und man hat mir ja am Anfang gesagt, ich darf über alles reden, nur nicht über 30 Minuten, darum fange ich jetzt gleich einmal an. Sie haben ja schon hier eine Landkarte gehabt und die früh da waren, haben Sie wahrscheinlich schon auswendig gelernt. Also es geht um diese Region in Nordwestafrika. Völkerrechtlich ist das die letzte Region der Welt, die nicht entkolonialisiert ist. Und ich möchte am Anfang ein bisschen was zur Historie und zur Geografie sagen und dann übergehen. Und da habe ich dann auch ein paar Bildchen, wo ich Ihnen dann zeige, wie es so mit meinem Einsatz war. Das Ganze war eine spanische Kolonie und in den 70er Jahren, Anfang der 70er Jahre, unter Franco hat man dann in Spanien entschieden, man geht raus aus diesem Gebiet. Aber wie das halt so ist bei Kolonien, besonders die Briten haben das gerne gemacht, man hat eigentlich keinen Plan für nachher gehabt. Und darin liegt schon eigentlich der Samen des Unfriedens. Das ganze Gebiet, das Sie hier sehen, das ist also, sieht man auch in diesen unnatürlich geraden Linien, das ganze Gebiet wird besiedelt von 350.000 Marokkanern und 150.000 sogenannten Sahrawis. Das sind die Ureinwohner, wobei die marokkanischen Siedler also in dem Bereich sind, im westlichen Bereich entlang des Atlantiks und die Sahrawis mehr im Landesinneren, mehr also in der Sahara selbst. 1973 hat sich die Polisario gegründet, also die Älteren unter Ihnen werden diesen Begriff noch kennen. Das ist die Befreiungsbewegung der Sahrawis gewesen, Frente Popular para la Liberación de Sequía El Ambra y Río de Oro. Das sind die beiden Gebiete, Río de Oro im Norden und Sequía El Ambra im Süden. Ich muss jetzt also ganz vorsichtig sein, weil es also auch einige Wissende im Publikum gibt und da darf ich mir jetzt keine Blöße geben. Jedenfalls hat sich also diese Organisation damals gegründet, um einen eigenen Staat zu schaffen. Was nicht gelungen ist, weil König Hassan II. Von Marokko kaum dass es um die Selbstbestimmung in diesem Bereich gegangen ist, einen sogenannten grünen Marsch angezettelt hat. Das heißt, es sind 100.000 Zivilisten, sie haben sich auf den Weg gemacht, um von Norden nach Süden zu marschieren und zu bekunden, dass die Westsahara zu Marokko gehört, weil irgendwann einmal ein Scheich kurzfristig dieses Gebiet in seinem Eigentum hatte und die Marokkaner wollten damit zeigen, dass das ihre ist, wurden auch begleitet, damit ihnen nichts passiert, von ein wenig Militär oder mehr Militär, und das Militär ist dann geblieben und dann hat Marokko begonnen, das Gebiet systematisch zu besiedeln. Davor musste man aber noch mit der Polisario kämpfen und das war ein sehr verlustreicher, sehr aufreibender Kampf. Es hat dann in den Mitte der 70er Jahre haben die Auseinandersetzungen begonnen und zwar zwischen der Polisario und Marokko und Mauretanien, weil also beide Länder Anspruch auf das Gebiet erhoben haben. Allerdings hat es dann 1978 einen Friedensschluss zwischen Polisario und Mauretanien gegeben und ab da gab es dann sozusagen nur einen Kampf zwischen Marokko und der Polisario. Die Polisario hat dann einen Staat gegründet, Dars, die Demokratische Republik, Sozialistische Republik, glaube ich, der Westsahara. Und damit hat sich schon langsam das Ganze zu einem internationalen Konflikt entwickelt. Es war damals wie immer auf der Welt ein Ost-West-Konflikt. Der Westen hat Marokko unterstützt und der Osten, die Sowjetunion, hat die Polisario unterstützt. Es war, wie gesagt, ein sehr verlustreicher Kampf und es hat dann in auch 78, 79 Marokko begonnen, einen Sandwall aufzuhäufen, einen mehrere Meter hohen Wall, den sie auch vermint haben. Und das ist diese türkisgrüne Linie, die sich da von oben herunterschlängelt. Die ist also mehrere tausend Kilometer lang und ein eben verminter Sandwall und praktisch die Waffenstillstandslinie zwischen der Polisario im Osten und den marokkanischen Besatzern im Westteil, wenn man so will. Sind die Kämpfe dann trotzdem weitergegangen und 1991 erst auf langjähriges Drängen der UNO haben sich beide Konfliktparteien dazu bereit gefunden, die UN als quasi Ordnungsmacht in dem Raum zu akzeptieren und es wurde MINURSO gegründet, auch so eine Abkürzung für eine Truppe, genauso wie es im Andorf am Golan war und MINURSO ist eigentlich auch schon das Programm des ganzen Unternehmens gewesen, Mission des Nations Unies pour l'Organisation d'un Referendum au Sahara Occidental, also die UN-Truppe für die Abhaltung eines Referendums in der Westsahara. 1991 gegründet, voriges Jahr war die Mission 25 Jahre alt, gehört also zu den älteren UN-Missionen und sollte seit 1991 nichts anderes tun, als eine Volksabstimmung durchzuführen und zu überwachen. Das wird gemacht, weil es eine Beobachtungsmission ist und UN-Beobachtungsmissionen sind Missionen mit Offizieren, die nicht bewaffnet sind. Das ist also, sind die zwei wichtigen Kriterien einer UN-Beobachtungsmission. Da sollte also diese Volksabstimmung stattfinden, die ich finde, die hat es bis heute nicht gegeben, weil sich beide Parteien nicht über den Modus einigen konnten. Was macht jetzt MINURSO, werden Sie natürlich sofort fragen. MINURSO patrouilliert täglich durch das Gelände. Und das sind 245 Militärpersonen aus etwa 30 Ländern, die sich in verschiedenen sogenannten Teamsites, das ist dieses TS, was da drauf steht, angesiedelt haben oder angesiedelt sind. Das sind also Camps, das sind Lager mitten in der Wüste, die dann an irgendwelche kleinere Ortschaften angelehnt sind. Und wie Sie sehen, sind es fünf auf der Polisario-Seite und eins, zwei, drei, vier auf der marokkanischen Seite und die Hauptstadt des gesamten Gebiets ist Laayoune am Atlantik im Norden gelegen und dann gibt es noch, sehen Sie ein Stückchen weiter unten, auf einer Halbinsel gelegen, sehr idyllisch, Dakhla, das könnte ein wunderschöner Tourismusort sein, aber eben dadurch, dass das Gebiet ein so schwieriges Gebiet ist, also auch nur sehr, sehr schwer zu erreichen, aber liegt wunderschön am Atlantik. Und dann sehen Sie in Algerien noch einen roten Punkt, da steht Tindjuf daneben. Tindjuf ist eines der größten Flüchtlingslager und dort leben 150.000 Flüchtlinge, saharauische Flüchtlinge und warten, dass sie endlich wieder zurückkommen in ihren Teil, nämlich in den marokkanisch besetzten Teil. Die Marokkaner denken allerdings nicht daran, das irgendwann wieder zurückzugeben und siedeln fleißig ihre Leute an. Immer wenn ich in Laayoune beim Friseur war, habe ich ihn gefragt, woher er kommt. Naja, die kommen aus Fes oder aus Meknes oder aus Marrakesch und kriegen ordentlich Geld dafür, dass sie sich da unten ansiedeln. Und irgendwann stand in der Zeitung, dass man den TGW, den man einmal bis Marrakesch führen will, den marokkanischen TGW, dass man das ausbauen will bis Laayoune. Also wenn der dann einmal bis Laayoune fährt, dann sind die Fakten aber so geschaffen, dass da überhaupt nichts mehr geht, denn die Polisario selbst wird nicht in der Lage sein, irgendwie denen das abzukaufen. Die Polisario ist nach dem Untergang der Sowjetunion ein bemitleidenswertes, beklagenswertes Häuflein in die Jahre gekommener Männer, die einmal in ihrer Jugend eine richtige gefürchtete, auch bei den Marokkanern, bei den bis an die Zähne bewaffneten Marokkanern, eine gefürchtete Guerillatruppe waren und jetzt also dazu verdammt sind, für die UNO in den Teamsites den Koch zu machen und Kartoffeln zu schälen. Also ein deutlicher Karriereknick und viel können die nicht mehr tun. Sie kriegen aus der Sowjetunion, die es nicht mehr gibt, auch keine Ersatzteile für die Panzer. Die stehen da irgendwo verfallen in der Wüste und man hat irgendwie das Gefühl, dass die vielleicht aus Holz sind und dass die eigentlich nur mehr angestrichen sind und in Wirklichkeit gibt es sie gar nicht mehr. Also die Polisario, die vegetiert dahin, die haben da zwar noch bei jeder Teamseite ihr sogenanntes Militärkommando, aber das sind ein paar Kämpfer in bunten Uniformen und können eigentlich nicht mehr viel ausrichten, als sozusagen auf dem Status quo beharren. Das ganze Unternehmen Minurso kostet die UNO in jedem Jahr 56 Millionen Dollar und die Patrouille, die wir täglich fuhren, hatte zum Zweck, weil es dort nichts zu sehen gibt, Kamele und Schafe zu zählen. Das musste man dann in seinen Tagesreport eintragen und das wurde dann jeden Tag nach Laayoune gefaxt, gemailt wurde es. Und da stand eben also wirklich drinnen bei Nord, West und Süd und Ost, da hat man das auf dem GPS, hat das der Beifahrer abgelesen, haben wir 50 Schafe ohne Hirten getroffen oder mit Hirten plus ein Hund und so. Also völlig sinnlos, eine reine Beschäftigungstherapie. Ich habe mal nachgefragt, ob man das nicht lassen könnte und da hat es geheißen, nein, das ist ganz wichtig, denn wo Tiere sich bewegen, bewegen sich auch Menschen und da haben wir die Kontrolle über Menschenbewegungen. Das hat mir nicht sehr plausibel geklungen. Ich halte es für plausibler, dass man einfach damit kontrollieren wollte, dass die Leute wirklich unterwegs waren und täglich ihren Patrouillenplan durchgeführt haben. Also Sie sehen dadurch, der Alltag war nicht maßlos spannend. Ab und zu hat es sogenannte Allegations gegeben von der anderen Seite. Das haben die Marokkaner, die am Berm gesessen sind mit ihren Ferngläsern, wieder irgendwo ein Fahrzeug der Polisario in Berm-Nähe gesehen, was bis 1,5 Kilometer davor nicht erlaubt war. Und dann haben sie das nach Laayoune an die UNO gemeldet und die UNO hat dann die nächstgelegene Teamsite beauftragt, das dann am nächsten Tag zu untersuchen. Und dann hat man halt dort ein paar Reifenspuren gefunden. Und überhaupt war das alles nicht sehr einfach, weil dort, wo dieser LKW war, das war abseits der üblichen Patrouillenroute. Man musste also eine Sonderpatrouille fahren und dann musste man immer in der Fahrspur bleiben. Bei den Patrouillen hat man quasi wenn man so will, auf dem Highway gefahren, also auf ausgefahrenen Sandstraßen. Aber da musste man in der Spur bleiben und je näher man am Berm war, hat man gewusst, umso mehr ist dort die Gefahr des verminten Geländes und dann hört halt irgendwann auf einmal die Fahrspur auf und dann muss man wieder kilometerlang in dieser Fahrspur zurückschieben, damit man nicht vielleicht aussteigen muss und auf irgendetwas tritt, auf das man nicht treten sollte. So, und jetzt beginne ich, nachdem Sie jetzt die Karte wahrscheinlich wirklich sehr gut können und auch mir morgen wahrscheinlich grafisch darstellen könnten mit den Bildern. Das ist die Antonov, mit der man dort sozusagen auf den Hauptrouten unterwegs ist. Sie sehen, das ist also kein asphaltierte Landebahn. Das Abenteuer hat einen da schon und dann zu den Teams, jetzt gelangt man mit den Hubschraubern. Zweimal in der Woche kommt der Hubschrauber, der bringt die Urlauber zurück und holt neue Urlauber ab. Der bringt alles, was man so braucht, vom Klopapier über die Seife bis zu den Esswaren. Und das kommt dann in einen großen Tiefkühlraum und man kann also täglich, wenn man will, Shrimps haben. Also man lebt in gewisser Weise in so einer Teamzeit auf einer Insel, solange die Generatoren mitspielen und Strom erzeugen. Wenn nicht, ist es, aber das ist uns Gott sei Dank nie passiert. So schaut das aus, wenn man aus dem Bullauge blickt, ne, die Landschaft, und das ist so eine Teamzeit, ne. Die liegt da irgendwo in der Gegend, da hat man so Halbkuppelzelte, die zwei langen sind die Schlafzelte und daneben ist noch ein Bürozelt und ein Speiseraumzelt mit Fernseher, wo man sich auch, ich weiß nicht, 50 Programme anschauen kann. Also es wird einem wirklich vorgegaukelt, dass man eigentlich alles hat, alles ist klimatisiert, man rennt vom klimatisierten Zelt ins klimatisierte Auto und somit lassen sich dann auch 40, 50 Grad ertragen im Sommer. Das sind diese Zelte. Und so wohnt man. Das war dann meines. Sehr wichtig, dieses Klimagerät in der Mitte. Das allerdings auch so bei 40 Grad dann, gerade wenn man es dringend brauchen würde, dann nicht mehr so recht will. So sieht das Ganze bei Nacht aus. Und so sieht das Ganze aus, wenn der Sandsturm aufkommt, was auch etwas unangenehm ist bei der Patrouille, dass man nicht nur kurzfristig nichts sieht, es ist dann auf einmal auch die Fahrspur weg. Und das ist äußerst unangenehm, besonders wenn man ein furchtsamer Typ ist und sich denkt, jetzt könnte da wohl eine Mine irgendwo lauern. Und das ist innen im Camp mit den Generatoren hinten, da sind wir gerade so im Sandsturm drinnen oder nähert er sich bald. Ja, so fährt man dann. Man fährt immer mit zwei Fahrzeugen. Denn wenn einem was passiert, kann das zweite immerhin noch melden, dass etwas passiert ist. Sonst weiß man in der Zentrale nicht, wo die sich gerade befinden. Man muss sich auch regelmäßig über Funk zurückmelden. Das ist immer, also sicherheitsmäßig sehr überlagert, damit also möglichst wenig passiert. Also es ist doch eine ganz unterschiedliche Landschaft dort. Es ist nicht alles flach und nur Rieselsand, sondern es ist durchaus der Sand in sehr unterschiedlicher Körnung. Und es ist auch ein durchaus kupiertes Gelände. Und wenn man dann monatelang dort ist, dann kennt man wirklich buchstäblich schon jeden Baum und jeden Strauch. Und mitunter hat man dann auch schon Namen dafür. Ja, und da geht es dann so bergauf, bergab, auf unseren täglichen Patrouillenfahrten. Und am Ziel der Patrouille, dann macht man dann Fotos voneinander, links außen der Kollege aus Honduras, dann der aus El Salvador und der auf der anderen Seite ist der Russe. Ja, und das ist mein kroatischer Kollege, der sich hier versucht, verzweifelt im Gelände zu orientieren. Manchmal sind diese Zielpunkte aber auch relativ leicht zu finden. Hier mein russischer Kollege, Observation Point 18. Eine relativ kurze Strecke gewesen. Ja, Herr May vor der Düne, vor der Wanderdüne. So, und dann entdeckt man natürlich alle möglichen Überbleibsel aus dem Krieg. Wie zum Beispiel das hier. Das ist ja relativ ungefährlich. Bei manchen weiß man aber nicht, ob es gefährlich sein könnte. Sie sehen da im linken Rand einen Kugelschreiber, den hat nicht ein Polisario-Literat dort liegen gelassen, sondern den legt man einfach hin fürs Foto, damit die in La Ayun herauskriegen, wie groß das dort aufgefundene Kriegsrelikt ist, dass man eine Relation dazu hat. Manchmal sind es auch Dinge, die aber wirklich eindeutig und sehr unangenehm wirken. Die muss man dann deutlich markieren, das haben wir auch oft getan und mit roter Farbe besprühen, wobei es da verschiedene Denkschulen gegeben haben. Nicht? Also man legt die Steine im Kreis herum, dann hat es aber geheißen, die Marokkaner verlegen ihre Minen im Viereck. Es könnte also sein, dass man vielleicht mit dem Kreis nicht ganz fertig wird, wenn dann doch mehr Minen liegen. Und dann hat man in angemessenen Abstand davor auch noch ein paar Steine hinzulegen. Ein Minenschild, Minenschilder hat man auch immer mitzunehmen. Und manchmal ist es halt relativ nahe an der Fahrspur. Aber es kommt nicht häufig vor. Das muss man auch dazu. Und weil das eben doch eine latente Gefahr ist, haben wir das immer auch geprüft. Es wurde ja jeder, der neu dazugekommen ist, jeder Novize, bevor er dann die höheren Weihen in der Teamzeit gekriegt hat, da wurde er von den Anwesenden dort, die schon länger dort waren, wurde auf Herz und Nieren geprüft. Das war ungefähr ein Monat nachher. Also eben in Minenkunde oder in Erster Hilfe oder im GPS. Und dann hat es am Nachmittag eine ganz strenge Prüfung gegeben in Theorie. Nicht? Da sitzen die Kollegen aus Ghana, Russland und Ägypten und fragen da irgendeinen Armen, der eh schon erschöpft ist vom praktischen Teil am Vormittag, fragen den dann noch aus. Aber dann gibt es am Abend eine fröhliche Party, auch mit so Ritualen. Da muss man also mit einer Maske und mit Helm, muss man dann einen Schubkarren mit Sand vor das Haus schaufeln. Nicht? Und das ist dann alles sehr nett und lustig. Und dann ist die Mühe schon wieder vergessen. Und dann gibt es nachher noch ein von der Polisario zubereitetes Festmahl. Und dann sitzt man beisammen. Und hier zum Beispiel die Polisario, das in der Mitte ist Tarusi, der Verbindungsoffizier zu Polisario. Und die beiden anderen sind Polisario-Arbeiter, die bei uns im Camp gearbeitet haben. Die dürfen sich dann natürlich auch laben. Und dann sitzt man beisammen im Frühstücksraum sozusagen und isst vor sich hin und jeder hält dann eine Rede und weil die sprachlichen Kompetenzen teilweise nicht so gut sind, ist es meistens ein schweigsames Mahl. Das ist also irgendwie ganz eigenartig, nicht? Das sind 15 Männer in der Wüste oder auch Frauen. Und dann kommen immer diese gestanzten Sätze bei den Reden, nicht, die alle schon kannten. Und dann sitzt man wieder da und löffelt vor sich hin, weil man eigentlich nichts miteinander zu reden weiß. Ein sehr wichtiger sozialer Faktor sind die Tiere. Wir hatten also zwei Hunde und zweimal im Jahr nicht nur zwei, sondern gleich sieben mehr. Wie zum Beispiel diesen. Das ist am Anfang noch alles sehr niedlich, wie unsere deutschen Freunde sagen würden. Und hat dann auch uns alle wieder sehr zusammengebracht, denn jeder konnte von daheim erzählen, irgendeine Hundestory, und dann stand man da und hat die Mama Hund beobachtet und die Kleinen. Nur die Kleinen werden größer, dann haben sie sich unter unseren Zelten ihre Schlafstellen gebaut und also untertags war es heiß, da waren sie drunter und haben geschlafen und in der Nacht sind sie dann fröhlich geworden und haben dann gebellt und gequiekt. Und das war also an Schlafen dann nicht mehr zu denken. Also am Anfang ist es ja noch nett, mit ihnen zu spielen, aber so sieht man sie dann nur selten. Überhaupt, wenn dann eine Katze noch mitspielt und die dann merkt, sie ist die Hauptperson, die macht nämlich keinen Lärm, dieses Luder, nicht? Die sekiert nur die Hunde und die machen dann Lärm. Und dann muss man irgendwie sich in den Sitzungen überlegen, was machen wir jetzt mit den Hunden, wer kriegt die, gibt es eine Teamseite, die uns die Hunde abnehmen. Also Sie sehen, mir nur so, nicht? Der große Konflikt heruntergebrochen aufs Tierische. Auch das gibt's. Da muss man mal im Dictionary nachschauen, um den Kollegen zu erklären, dass es ein Hedgehog ist. Der kroatische Kollege hat den vorgefunden. Auch Schwalben gibt's, die dort einen Zwischenstopp auf ihrem Weg nach Europa machen. Und dann hat man manchmal als Zielpunkt die Wells, also die Brunnen. Brunnen sind meistens recht bevölkert, also man findet dann oft Leute, zumindest Kamele. Da gibt es dann irgendein armes Kamel, das muss also das Wasser, das geht immer hin und her, also sozusagen das, was man normalerweise beim Ziehbrunnen macht, das ist sozusagen das Ziehkamel. Und das holt das Wasser für die durstigen Artgenossen, die dann also ihre Köpfe da hineinstecken und sich hier verköstigen. Und dann gibt es natürlich auch Leute, die also mit diesen Kamelen unterwegs sind. Und da wird man eingeladen, weil die ja sehr gastfreundlich sind, gibt es eine kleine Teezeremonie. Also da wird der Tee zubereitet, von einem Glas ins andere gegossen. Und da, also alles sehr idyllisch da an dem Brunnen, bis man halt draufkommt, wo der die Gläser drinnen hat. Und das ist eigentlich eine Munitionskiste. Und dann denkt man, es ist ein eigenartiger Hirte. Also es gibt viele Rätsel in der Wüste. Also offenbar war das doch eine Polisario-Abordnung, die da unterwegs war, weil er hat sich uns als Hirte vorgestellt. Aber auf solche Dinge kommt man dann. So schaut die Bewaffnung der Polisario aus in ihrem Hauptquartier. Also ob das noch sehr mobil ist, wage ich zu bezweifeln. Ja, das ist während meines Urlaubs ist mir das passiert, vor dem man mich in Österreich gewarnt hat. Man hat gesagt, schau, dass du vermeidest, dass du Teamside Commander wirst. Na, prompt haben sie mich im Urlaub zum Teamside Commander gemacht und wie ich zurückgekommen bin, haben mir nur alle auf die Schulter geklopft und sich gefreut, dass sie es nicht geworden sind. Und da war es unser Kommandant, das ist der mit diesem roten Abzeichen am Ärmel, nicht von ungefähr, denn er ist ein Chinese. Und daneben sein Adjutant war aus, wo war der nur her? Der war aus Malaysia, genau. Und mein Vorgänger steht neben mir im Hintergrund, der war aus Ägypten. Der hat das Ganze recht gut in der Hand gehabt. Ja, mich will ich lieber nicht sagen. Ja, das ist die Urkundenübergabe. Alles sehr zeremoniell, nicht? Dann wird die Torte angeschnitten. Auch Torte von der Polisario gemacht, nicht? Die haben da also so wirklich so eine Sahnespritze da, wo dann Welcome Force Commander drauf gespritzt wird, nicht? Also man sieht schon, wie sich die Berufsbilder verändern im Laufe der Jahre. So. Und das sind also sozusagen das ist der Weg durch so ein Patrouillenweg, nicht? Da glüht man halt mit einem 80er durch, dass man vor dem Mittagessen wieder zurück ist, bevor es heiß ist. Manchmal fährt man auch nach Laayoune, das ist die einzige asphaltierte Straße, es geht über hunderte Kilometer, sehr schwer da nicht einzuschlafen. Und dann ist man in Laayoune. Das ist immer sehr schön, wenn man einmal, man muss ja immer die Autos zum Service bringen und da haben sich alle gerissen, zu einer Patrouille nach Laayoune unterwegs zu sein, obwohl die anstrengend ist. Also man hat doch 2 Tage gebraucht, bis man dort ist. Aber dann ist man in der Zivilisation, dann ist man in der Metropole der Westsahara und das ist das UN-Hauptquartier dort in Laayoune. Also die haben schon ihre Gärtchen schön gepflegt. Und mittags geht man essen in eines der Laayoune Hotels, die also schöne Innenhöfe haben. Insofern war es gut, dass ich nicht nach Laayoune versetzt wurde, das nimmt man einfach nur zu. Und alldonnerstags gibt es vor der Minengesellschaft, vor dem Sitz der Minengesellschaft in Laayoune, gibt es eine Demonstration der Sahrauis. Das ist das typische Gewand der Sahrauis, dieses blaue, lange Gewand, wo sie demonstrieren, dass sie gegenüber den Marokkanern in gehaltstechnischer Hinsicht benachteiligt werden und auch in Rentenhinsicht benachteiligt werden. Ja, das ist ein eigenes Kapitel, das ist ein sehr trauriges Kapitel, auch in meinem Urlaub passiert. Die schlimmen Dinge passierten immer, als ich im Urlaub war. Ich komme zurück und es hat geheißen, so, wir haben also Flüchtlinge, wir haben 17 Flüchtlinge hier. Die wurden von der Polisario aufgegriffen in einem LKW, der auf dem Weg Richtung Libyen stecken geblieben ist im Sand. Und 2 sind schon gestorben gewesen zu dem Zeitpunkt, als die Polisario dort ankam. Die hat also die 17 veranlasst, die 2 dort an Ort und Stelle zu begraben und hat die 17 in ihr Hauptquartier zurückgebracht. Und dort gab es also ein Haus kann man nicht sagen, das war ein Betonwürfel ohne Fenster, nur mit einer kleinen Tür, da haben sie es reingetan. Und die UNO dann mit den Flügeln zu flattern begonnen und wollten also UNHCR, das Flüchtlingshochkommissariat, wollte also, hat dauernd gedrängt, wir müssen Fotos von denen machen und wir müssen den Namen rauskriegen, damit die Angehörigen verständigt werden. Und wir müssen vor allem herauskriegen, was die Polisario mit denen macht. Und das war dann also meine Aufgabe, dann sind wir dorthin gefahren und haben die fotografiert einzeln und haben die Daten aufgenommen und haben die Polisario gefragt, was passieren wird. Und die Polisario hat gesagt, naja, wissen wir jetzt nicht, es kommt so ein Hilfskonvoi von Tindschuf, nicht, vom Roten Halbmond mit Hilfsgütern und das warten wir jetzt einmal ab und dann werden wir sehen. So. Naja, dann hat sich dort ein Konvoi in Bewegung gesetzt, das war ein Renault-LKW, der dann auch irgendwo auf halbem Weg stecken geblieben ist. Dann wurde ein Entsatz-LKW geschickt, in den die Güter umgeladen wurden. Also es hat Tage gedauert und die Herren haben dann schon sehr gelitten. Die kamen aus Mali, Senegal, aus dem südlicheren Westafrika. Also dort, wo es schon etwas dunstiger ist, also andere klimatische Verhältnisse sind. Und sie haben gesagt, sie vertragen diese Hitze nicht, diese trockene Hitze, und wann dann endlich einmal was geschieht, Und dann kam endlich dieser LKW und dann hat man uns eingeladen, damit wir sehen, wie die Polisario das verteilt an die Leute und dass wir das auch wirklich kriegen. Also wir sehen hier Reis und Wasser und jeder hat da so seine Unterlage gekriegt mit allem Möglichen. Und somit konnten die sich also jetzt da ein bisschen menschenwürdig pflegen und dort lagern in dieser Hütte. Und siehe da, kaum war also dieser LKW da und das alles verteilt, ist dieser Tarusi, den wir schon einmal gesehen haben, zu mir gekommen und hat gesagt, manana. Also morgen werden sie nach Mauretanien gebracht. Und wir waren, also meine Teamzeit waren ziemlich an der mauretanischen Grenze. Das habe ich vergessen dazu zu sagen, ich war auf der Polisario-Seite, also auf Landesinneren. Und er hat gesagt, die werden also nach Mauretanien gebracht und dort im nächsten Ort an die Mauretanier übergeben und die bringen sie zum Flughafen und die werden dann zurückgeflogen. Eine sehr eigentümliche Sache, die ich nicht ganz glauben konnte, denn wohin werden die geflogen? Die kamen ja aus verschiedenen Ländern und die haben also sicherlich kein Charterflugzeug gehabt, wo also einer in Mali abgesetzt wurde und der nächste in der Elfenbeinküste und was weiß ich wo. Also das Ganze hat mir sehr dünn ausgesehen, aber wir konnten nichts tun, weil es uns verboten war, an die mauretanische Grenze zu fahren, weil man die Wüsten Al-Qaida gefürchtet hat und wir durften keine Nachtpatrouillen machen und wir, also auf der Polisario-Seite, und wir durften eine Patrouillenroute in diesem Bereich nicht machen. Und gerade in dem Bereich wurden die aber abtransportiert. Jetzt habe ich zumindest durchgesetzt oder angeregt, kein Mensch steht gerne um 4 in der Früh auf, aber ich habe angeregt, dass wir dabei sind, dass wir eben nicht nur die Leute abfotografieren, sondern auch schauen, ob die wirklich mit ihren Hilfsgütern wegfahren. Und der liebe Tarusi hat gesagt, ja, also morgen 4 Uhr früh geht das los. Jetzt haben wir eine Nachtpatrouille zusammengestellt und wie die Grottenolme sind wir da in das Militärhauptquartier gefahren, was nur einen Kilometer hinter unserem Camp war und haben also zugeschaut, wie die verladen wurden. Hat alles gepasst, dann hat es so einen kleinen Pickup gegeben, da haben sie die Hilfsgüter drauf getan und dann sind die losgefahren. Und wir sind halt hinter ihnen ein bisschen hergezuckelt und dann habe ich gesagt, jetzt bleiben wir aber stehen und schauen, was mit den Hilfsgütern ist, ob der Pickup auch kommt. Und dann hat mich der Kollege aus dem zweiten Fahrzeug angefunkt, warum wir stehen bleiben. Und ich habe gesagt, ich warte jetzt auf den Pickup. Und nach kurzem hat sich das zweite Fahrzeug gemeldet und hat gesagt, der Tarusi ist sofort aus dem Auto gesprungen, wie du das erwähnt hast, dass wir auf den Pickup warten. Und auf einmal ist also der Pickup herbeigebraust und hinter dem LKW hinterdrein. Und ich vermute stark, der hat eine Ehrenrunde gedreht und dann dort, wo die 17 Afrikaner drinnen waren, hat er die Hilfsgüter wieder hineingetan. Die Polisario hat ein rauschendes Endfest des Ramadan feiern können. Was mit den 17 passiert ist, weiß ich nicht. Ich hätte wirklich gerne die begleitet, weil ich vermutet habe, entweder haben sie es noch vor der Grenze erschossen oder die Mauretanier haben sie erschossen oder haben sie irgendwie als Sklaven irgendwo untergebracht. Also ich glaube nicht, dass sie einem guten Schicksal entgegengefahren sind. Und das war ein sehr düsterer Tag für mich. Ich habe es als mein persönliches Srebrenica empfunden. Also es ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber in der Tendenz war es ungefähr so. Und die UNO hat sich kaum, waren die weg, um nichts mehr gekümmert. Ich habe das nach La Jung gemeldet und der erste Ausruf des irischen Offiziers, der dafür zuständig war, war, na Gott sei Dank, ne? Also wir haben das Problem weg. Ich war auch vorher instruiert, dass wir immer unsere Camp-Tore geschlossen halten, denn wenn da einer hereinkommt und um Asyl bitten könnte, was hätten wir da für Schwierigkeiten bekommen? Naja, so sieht die Landschaft von oben aus. Wir haben auch Flüge, also Patrouillenflüge gemacht mit dem Hubschrauber, einmal in der Woche hat es so Patrouillenflüge gegeben. Da sieht man dann ab und zu Beduinenzelte, da gibt es auch dann eigene Punkte, die man fotografieren muss, oder Ziegenherden, die an ein Wasserfahrzeug kommen, also das sind schon die aufregendsten Momente dort. Oder Beobachtungspunkte der Polisario, da wohnen die auch dann wochenlang, also das ist uns schon besser gegangen mit dem klimatisierten Kühlschrank da. Oder, ja, das ist der jemenitische Kollege, wenn man einen Patrouillenflug macht, dann gibt es immer einen, der also über Funk vom Piloten hört, jetzt kommen wir zum Punkt A, zum Punkt B, und der zweite hat die Kamera, und sobald das A gezeigt wird, fotografiert man das A und dann lehnt man sich aus dem Bullauge und fotografiert hinunter, damit man dann weiß, dass dieses Sandstück da unten der Punkt A war. Ne, das, ich meine, das kann auch sowas sein. Ne? Das sieht ein bisschen anzüglich aus, aber ist ein ganz normaler Berg. Das auch. Also es sind dann schon sehr, interessante Felsformationen, an denen man vorbeifliegt oder drüber fliegt. Also landschaftlich ist das durchaus eine interessante Gegend dort. Wir haben dann auch schon unsere Namen gehabt für etwa den hier. Das war der Submarine Mountain. Ne? Der schaut ja auch wirklich aus wie ein Unterseeboot. Und das ist der berühmte Berm. Ne? Das ist dieser Sandball, an dem die Marokkaner sitzen und dann auch ihre sogenannten Strong Points haben, also wo sie mit eigenen Kräften sitzen. Das sind diese Kreise, also das ist nicht ein Stonehenge, sondern das haben die selber gebastelt. Und da sitzen die schwer bewaffnet und schauen starren Blicks in die Wüste, ob nicht die böse Polisario wieder einen Angriff auf sie planen könnte. Das ist dieser mit Caterpillar aufgeworfene Sandwall. Das geht eben über tausende Kilometer. Und da freut sich mein jemenitischer Kollege schon, denn MIG steht für Mijek und Mijek war unser Camp. Und wenn man das zeigt, heißt das, die nächste Station ist die Landung. Und am Nachmittag hat man dann eine Sitzung, da wird dann berichtet von den jeweiligen Patrouillen, welche Patrouillen gefahren wurden und wie viele Ziegen und Schafe man dabei gesehen hat. Und dann werden auch noch die zwischenmenschlichen Konflikte ausgetragen, die dort in dieser Nussschale des Multikulti nicht zu knapp auftreten. Das sei auch dazu gesagt. Ab und zu wird Sport betrieben zur Besänftigung der Gemüter. Und dann gibt es natürlich wieder die Feiern. Da hat der Polisario-Koch ordentlich was zu spritzen gehabt, denn da ist der irische Offizier aus dem Hauptquartier gekommen. Wir hatten Kollegen aus Guinea, der ist neu dazugekommen, und der italienische Kollege hat sich verabschiedet. Also es war eine Welcome- und eine Farewell-Party und außerdem hoher Besuch. Ja, und dann im September plötzlich klopft es auf die Dächer, ein völlig ungewohntes Geräusch, und auf einmal geht ein Platzregen nieder, der dann tagelang anhält, und dann hat man so viel Wasser, wie man überhaupt nicht brauchen kann. Und man kann eigentlich keine Patrouillen mehr fahren, weil durch den Regen natürlich eventuell Minen in die Fahrspur geschwemmt werden können. Aus diesem Grund darf man auch keine Umwege fahren, also auch nicht um die Gewässer herum, weil das zu gefährlich wäre. Jetzt bricht man dann irgendwann, wenn es wirklich nicht mehr geht, die Patrouille ab, fährt zurück, und dann heißt es natürlich aus La Réunion, die wird hinten angehängt. So hat man dann am Ende des Monats mit 3 Leuten auf Urlaub und 2 in La Réunion mit 8 Leuten muss man dann auf einmal am Tag 3 Patrouillen fahren. Das drückt sehr auf die Stimmung, und die lassen dann natürlich ihren Zorn am Chef aus, ist eh klar, und darum sei jetzt hier erklärt, warum das also kein Posten ist, den man anstreben sollte. Das ist innerhalb weniger Stunden, wird die Wüste plötzlich grün und lebt, so wie hier. Ist aber auch dann innerhalb weniger Tage wieder vorbei, der ganze Zauber. Aber das schaut dann sehr schön aus, und das ist wirklich pittoresk und eine Abwechslung in diesem Jahr. Und da gibt es dann auch eigenartiges Getier, das sich in dieser Zeit plötzlich bei uns bewegt hat. Getier wie solches. Und jetzt bin ich doch ein bisschen über die halbe Stunde, und ich hoffe, es macht nichts. Jedenfalls, das war so ein Kurzdurchlauf durch meinen Einsatz in der Wüste, und vielleicht ist es ein bisschen zu ironisch geworden, das wollte ich nicht, aber dieser Einsatz wirft natürlich schon auch Fragen auf. Dankeschön.
Danke. Vielen herzlichen Dank, Herr May, keine Sorge, von wegen der 30 Minuten und 8 Minuten hinzu, so streng sind wir nicht. Gott. Und ich denke, die Ernsthaftigkeit wird sich noch in den Fragestellungen auch aufmachen. Eine Frage jetzt, was mich einfach persönlich interessiert. Wie geht es vonstatten, dass man als Mensch, der Rechtswissenschaften studiert oder der das Recht studiert und da ein Doktorat macht, UN-Beobachtungsoffizier wird.
Naja, ich habe, bevor ich noch studiert habe, meinen Militärdienst einjährig freiwillig abgeleistet. Das heißt, man wurde dann, wie man früher gesagt hat, Reserveoffizier, das heißt eigentlich Milizoffizier, aber das ist schwer zu erklären, denn unter Miliz stellen sich viele wieder was anderes vor. Also man kann sagen Reserveoffizierslaufbahn. Und als Reserveoffizier kann man an internationalen Missionen teilnehmen. Und das habe ich eben zweimal gemacht. Ich wollte es eigentlich nur einmal, weil ich immer wieder von anderen gehört habe, wie das ist. Und dann habe ich mir gedacht, naja, jetzt bin ich schon über 40 und jetzt möchte ich das einmal erlebt haben. Und dann war ich am Golan und habe mir gedacht, und jetzt ist es gut so. Und ich möchte nicht Söldner werden. Es gibt viele, die das ein Leben lang machen und dann daheim völlig entwurzelt sind. Das wollte ich nicht werden. Ich wollte ja weiterhin Journalist bleiben. Aber dann so nach ein paar Jahren klopft das irgendwie wieder an. Also das Virus hat einen infiziert und dann habe ich mir gesagt, na gut, dann möchte ich aber diesmal so eine Beobachtermission machen. Und da gibt es ja mehrere. Also es gibt auch am Golan, die gibt es auch heute noch, glaube ich. Das ist aber anders strukturiert, da ist man immer zu zweit. Und ist immer irgendwo auf Beobachtungsposten und der eine schaut und der andere kocht und darum heißt es dort Looking and Cooking. Und das wollte ich nicht, weil ich den Golan schon kannte und das in Georgien gibt es auch, glaube ich, noch eine und natürlich jetzt in der Ukraine. Und habe mir die Westsahara ausgesucht, weil ich mir gedacht habe, das ist sowas von eigentümlich, das möchte ich mir gerne ansehen. So war das.
Der Titel der heutigen Veranstaltung, der vergessene Konflikt. Warum gibt es da kein Interesse, diesen Konflikt zu dokumentieren oder ihn jetzt einer Vergessenheit zu entreißen?
Weil es kein aktueller Konflikt ist, der ist festgefroren, da tut sich nichts und weil keine Großmachtinteressen dahinter stecken. Die Sowjetunion ist implodiert. Und die Nachfolgestaaten haben kein Interesse mehr, dort irgendwelche Stellvertreterkriege zu führen. Und die Amerikaner haben die Marokkaner unterstützt, solange es die Marokkaner interessiert hat. Und die Marokkaner haben eigentlich alles. Also wenn wir noch auf die Karte zurückblicken, jetzt werden wir mal schauen, ob man da irgendwie herauskommt. Ja, doch, das geht. Ich werde Ihnen jetzt noch einmal diese Karte da irgendwie vor Augen führen. Die Amerikaner sitzen die Marokkaner sitzen ja dort, wo was zu holen ist. Die Polisario sitzt dort, wo nichts zu holen ist. Und die Marokkaner haben quasi die Speckschwarte. Also das, was an der Küste zu holen ist, das haben die dort. Und das haben sie sich unter den Nagel gerissen und das werten sie aus. Es gibt also Phosphatvorkommen in Bukra. Da gibt es ein irre langes Förderband zum Atlantik und da wird also mal das Phosphat ausgebeutet und dann sind das sehr fischreiche Gründe. Vorher haben die, es ist auf der anderen Seite, also auf der anderen Seite nicht, also gegenüber im Atlantik liegen die Kanarischen Inseln und die Fischer der Kanarischen Inseln haben dort ihre Fische hergekriegt. Seit die Marokkaner dort sind, ist das quasi leer gefischt. Also die holen sich ihre Fische, die haben das Phosphat. Was brauchen die Marokkaner mehr? Also das Landesinnere interessiert sie nicht weiter. Das heißt, die sind mit dem Status quo sehr zufrieden. Die Polisario haben keine Stimme mehr in der Welt. Und somit ist es ein eingefrorener und vergessener Konflikt. Und wenn sie nach Marokko kommen, gibt es ja drei Dinge, über die man nicht dort sprechen kann, darf. Das ist der König oder nicht diskutieren darf, der König, die Religion und das ist die Westsahara. Und Sie werden keine Landkarte in Marokko finden, auf der dieses waagrechte, strichlierte Linchen da ist, rechts vom Wort Atlantik, sondern das ist einfach Marokko für die. Ne? Also in Marokko wird nicht diskutiert, ob Dakhla vielleicht irgendwo noch eine nicht entkolonialisierte Gegend sein könnte.
Und die Situation kann man sich jetzt dort auch noch so vorstellen, so wie Sie es beschrieben haben?
Ich glaube, die hat sich nicht rasend verändert. Mein Nachfolger hat mir dann erzählt, dass die Teamsites umbenannt wurden, aber das sind auch so Geschichten, jeder Kommandant einer Mission möchte sich natürlich irgendwie verewigen und die haben das also jetzt umbenannt, aber Sie sehen, das sind Marginalien, es hat sich im Großen und Ganzen nichts verändert. Es hat voriges Jahr, stimmt, wirft auch ein bezeichnendes Bild, voriges Jahr, glaube ich, oder was, schon vor 2 Jahren, nein, Frühjahr 2016, hat UN-Generalsekretär Ban Ki-moon das Lager Tindjouf in Algerien besucht und hat sich erkühnt, dort von einem besetzten Gebiet zu sprechen. Daraufhin hat Marokko 83 Zivilbedienstete, quasi das gesamte Zivilpersonal der UN, das in Laayoune gearbeitet hat, ausgewiesen. Innerhalb von 3 Tagen. Die wurden also da gab es natürlich Evakuierungspläne, die gibt es ja, die haben sie nur aus ihrem verstaubten Laden ziehen müssen, aber das waren Leute, die dort schon gewohnt haben, schon 10 Jahre oder was, nicht? Also man hat sich ja in dem Konflikt auch als UN wie eine Made im Speck eingerichtet und auf einmal werden die böse und sagen, in 3 Tagen müsst ihr raus. Und die wurden dann einmal auf die Kanarischen Inseln evakuiert und dort sind die gesessen und haben dann mehr oder weniger Däumchen gedreht. Und 25 von ihnen hat man wieder zurückgeholt oder zurückgelassen, zurück in das Einsatzgebiet gelassen. Jetzt muss man sich vorstellen, das ist an sich eine Militärmission, die aber natürlich sehr stark von den zivilen Kräften abhängig ist, nicht? Also Procurement, Finanzen, was weiß ich. Die ganze, der bürokratische Overhead in Laayoune war plötzlich weg, nicht? Da waren nur die Teamsites draußen und das Ganze musste dann sozusagen, musste das Militär sich selbst organisieren, nicht? Also die ganze Mission war praktisch lahmgelegt und es ist eigentlich der erste Schritt von Marokko, diese ungeliebte Mission auch noch loszuwerden, denn dann gehört einem das, dann sind Fakten geschaffen und dann braucht man nicht mehr weiter drüber reden. Die UN sind halt irgendwie unangenehm, obwohl, man kann es eigentlich schon sagen, die Marokkaner haben diese MINURSO-Mission ein bisschen korrumpiert, nicht? Also auf der ganzen Welt sind UN-Fahrzeuge mit UN-Kennzeichen unterwegs, das ist völlig klar, auch auf der Polisario-Seite. Aber wenn wir über den Berm gefahren sind, es gab so Übertrittspunkte, nicht? Wo die Marokkaner gesessen sind, da mussten wir die Ausweise herzeigen und so, da mussten wir 100 Meter vorher anhalten, Nummerntafeln abschrauben und die marokkanischen Nummerntafeln drauf tun, weil man in Marokko nur mit marokkanischen Nummerntafeln unterwegs sein musste. Und auf der Rückfahrt war das genauso. Und ich habe mich immer gewundert, warum rund um die Zentrale in Laayoune so viele rote Fahnen, also rot mit einem grünen Stern oder Halbmond oder was ist die marokkanische Fahne, warum da jeden Meter so ein Holzpfahl mit einer marokkanischen Fahne ist. Das hat mich immer gewundert. Und da habe ich mal nachgefragt und das kam daher, dass anfangs mitten im Camp die UN-Fahne war und daneben stand die marokkanische Fahne. Und da hat es dann einen dänischen Missionskommandanten gegeben, der am Ende seiner Missionszeit mutig geworden ist und gesagt hat, das akzeptieren wir nicht länger. Die marokkanische Fahne hat hier herinnen nichts zu suchen im Compound, die muss weg, wir sind neutral. Hat also die einholen lassen, große Aufregung bei den Marokkanern und am nächsten Tag haben die rundherum die marokkanischen Fahnen gepflanzt. Kann man nichts dagegen sagen, das ist Marokko. Also so läuft das dort.
Und die Situation, dass dieses Referendum doch noch durchgehen kann, durchgeführt werden kann?
Also ich halte die Wahrscheinlichkeit für relativ gering. Und die Zeit arbeitet für die Marokkaner. Die brauchen sich nur zurücklehnen und warten. Die siedeln mehr Leute an, die sind jetzt schon 20 Jahre dort. Die wird man auch nicht mehr rausschmeißen können. Und jetzt sind schon mehr Marokkaner dort als Sahrawis. Das wird schwer werden, nicht? Und die Polisario hat halt, ich kenne die Bedingungen nicht, aber sie haben halt immer gestritten um die Bedingungen, wie zählen wir auch die Leute, die da abstimmen sollen, wie soll diese Abstimmung sein, wie soll der Text sein und so. Und sie sind hier auf einen grünen Zweig gekommen und die Marokkaner werden das auch immer zu verhindern wissen, dass es da eine Einigung gibt.
Fragen aus dem Auditorium, bitte.
Hatten Sie da irgendwann auch zu tun mit den Flüchtlingen in Algerien, also mit den saharischen Flüchtlingslagern?
Nein.
Wer kümmert sich um die jetzt?
Nein, also naja, das macht Algerien, das macht das UN-Flüchtlingshochkommissariat. Ja? Also ich glaube, diese beiden sind dafür zuständig. Ich wäre gern mal dorthin gefahren, aber das war in unserem Auftrag nicht drinnen. Ne? Die war auch zu weit im Süden. Aber es hat einen Minurso-Verbindungsoffizier in Tindjuf gegeben. Das gab es.
Ich war vor Jahren eben dort in den Lagern und da war so noch ein bisschen der Anschein, dass sich Spanien als ehemalige Kolonialmacht noch ein bisschen kümmert um die. Wissen Sie da irgendwie Bescheid?
Also Spanien, das ist, also ich hatte das Gefühl, da ist nicht viel Verbindung. Ne? Außer, dass dass man mit den älteren, also mit den Polisario-Leuten, aber auch eben wieder nur mit den, der Tarusi hat auch, ja, mit denen konnte man Spanisch reden. Ne? Also die haben noch von der Kolonialzeit Spanisch gekonnt, aber die Jüngeren glaube ich auch nicht mehr, die sprechen nur mehr Arabisch. Und drüben bei Marokkanern hat man Französisch gesprochen.
Bitte, der Herr hat eine Frage.
Ja. Eine politische Frage. Ich kann mich erinnern, die Polisario, die Zentrale der Polisario war früher in Algier. Und die wurde als Exilregierung anerkannt, unter anderem, glaube ich, zu Kreisky-Zeiten auch von Österreich.
Ja.
Wie ist denn das jetzt? Wen erkennt denn die EU an? Und gibt es diese Regierung noch, diese Polisario-Regierung?
Ja, die Polisario-Regierung gibt es und sie ist von Teilen der Staatengemeinschaft anerkannt. Aber bei der EU, da hast du mich jetzt am falschen Fuß erwischt. Das weiß ich nicht, das müsst ihr nachschauen. Das weiß ich nicht, aber es sind einzelne Staaten und Österreich hat diese Regierung anerkannt. Ja, das stimmt. Und die gibt es noch immer. Ja? Nach wie vor eine Exilregierung. Ja? Und das ist auch, Algerien und Marokko sind ja auch nicht gut aufeinander zu sprechen. Nicht? Also, und das soll nur ein bisschen auch erläutern, warum das sich in Algerien abspielt. Also vielleicht ist Algerien noch ein bisschen Schutzmacht für die Polisario.
Wie hat sich das Zusammenleben der verschiedenen Männer in eurem Stützpunkt aus verschiedenen Nationen denn wirklich gestaltet?
Schwer. Also da könnte ich jetzt stundenlang erzählen, weil das wirklich, das waren Erfahrungen, die man sonst nicht in dieser Kompaktheit macht, weil da sehr viel zusammenspielt. Das ist auch etwas, warum ich mir gesagt habe, ich möchte nicht mehr in eine UN-Mission. Da muss ich jetzt ein bisschen weiter ausholen. Die teilnehmenden Staaten, also ich habe den, oder wir, viele von uns, haben den Mix der Staaten als nicht sehr günstig empfunden. Es sind dort sehr viele Staaten, also sehr viele Entwicklungsländer, der dritte Weltländer, die sich darum reißen, dass sie an UN-Missionen teilnehmen dürfen, weil sie von der UN Geld kriegen und weil das nicht so ist wie in Österreich oder in anderen europäischen Staaten, dass dann das Geld für die Soldaten direkt an die Soldaten weitergegeben wird, sondern das sackt der Staat ein und die Soldaten kriegen weiterhin ihren Soldatensold. Also da hat es deutliche Unterschiede gegeben im Einkommen. Dann habe ich erst nachher erfahren, dass nicht alle Offiziere waren, sondern dass manche Länder einfach Polizisten hingeschickt haben, die und dann als Offiziere ausgegeben haben. Nicht? Das heißt, es war manchmal das Bildungsniveau und vor allem das englischsprachige Niveau war schlecht, was also auch ein Sicherheitsrisiko manchmal war, wenn die Leute sich nicht ausdrücken konnten. Und dann hat sie auch in La Ayun, wenn man angekommen ist, hat man ja eine Woche lang dort alle Stellen durchlaufen, damit man überhaupt das kennenlernt und so. Und da musste man auch einen kleinen Fahrtest machen. La Ayun hat, glaube ich, eine einzige Verkehrsampel gehabt. Ich hatte am Anfang im Hotel ein Zimmer, da ist man immer zu zweit im Hotel und da kam ich hinein, war ein Mongole drinnen. Der hat den Fahrtest nicht bestanden, der ist schon zum dritten Mal angetreten. Und ich habe mir gedacht, das gibt's doch nicht. Und der hat mir dann gesagt, ja, weißt du, es ist so schwierig, wie daheim, ich fahre nur eine Automatik. Und man dachte, naja, das sind immer die Vorurteile, die anderen Länder, denen geht es so schlecht und so, und der fährt eine Automatik. Ne? Kann ich mir vorstellen, dass das schwierig ist. Und im Laufe der Zeit hat sich dann herausgestellt, dass seine Automatik ein BMP ist, also ein russischer Panzer. Das ist natürlich klar, wenn der mit seinem Bouncer durch Ulaanbaatar fährt, braucht er nicht auf Verkehrsschilder schauen. Ne? Aber dort ist er halt mit einem Auto unterwegs und das hat auch noch Gänge und so. Also das sind die Schwierigkeiten, vor denen man steht. Und da muss man auch die Leute dann abholen. Also auch Jemeniten waren teilweise ganz eigen. Und das sind auch Länder, wo der Offiziersrang ja ganz anders ist als bei uns. Ne? Und der Jemenit hat sein Auto grundsätzlich nicht geputzt, weil er daheim einen Diener hat, der ihm das Auto putzt. Aber nach jeder Patrouille mussten die Leute die Autos putzen. War ein ewiger Streitpunkt. Am nächsten Tag ist einer gekommen und hat gesagt, also Chef, sag was und die Moslems und die sind so lazy und die sind so faul und die tun nichts und wie das Auto ausschaut und jetzt musst du sie mal bestrafen, aber ich kann die ja nicht bestrafen, ich habe keine Möglichkeiten. Ne? Und die haben sich dann auch wieder aufgeregt und haben gesagt, das ist eh geputzt, also da hat es auch verschiedene unterschiedliche Anschauungen der Realität gegeben. Und zwischen dem wird man dann zerrieben. Nicht? Dann kommen eben noch die kulturellen Unterschiede dazu. Mit den Europäern ist es recht gut gegangen. Die Russen waren auch sehr, ist eigentlich recht verlässlich, solange sie, das hat mir mein Kollege gesagt, solange ich Bier habe, laufe ich rund. Wenn ich kein Bier habe, kann es schwierig werden. Und dann habe ich immer, wir haben ja kontingentierte Alkoholmengen gehabt. Also wenn ich in Laayoune war, habe ich immer müssen, oder wenn er in Laayoune war, habe ich ihm mein Kontingent Bier abgetreten, damit er sich also zwei so Steigen besorgen konnte. Aber es ist dann gelaufen. Und die Südamerikaner, na ja, die waren gemütlich und man hat aber, wenn man vernünftig mit ihnen argumentiert hat, ist es gegangen. Ne? Mit den Afrikanern war es ein bisschen schwieriger. Und dann hat es halt Länder gegeben, da war halt auch offenbar die Ausbildung nicht sehr gut. Jemen zum Beispiel ist für mich so ein klassisches Beispiel. Ägypter waren recht gut ausgebildet, aber ein bisschen schlitzohrig. Also Sie sehen, ich komme jetzt da in so Klischees hinein, aber es haben sich alle Klischees dort bewahrheitet. Ich bin dort mit den hersten Ideen hingegangen und habe festgestellt, Multikulti funktioniert nur, wenn alle guten Willens sind. Und davon waren wir dort meilenweit entfernt. Also die waren teilweise nicht guten Willens. Und dann kommt eben noch dazu, dass alle Moslems zusammengehalten haben. Ob die jetzt aus Bangladesch war, aus Ägypten oder aus Malaysia, das war der Bruder. Ne? Und die Europäer, die haben nicht zusammengehalten. Wir sind immer zusammengekracht. Also ich habe einen Kroaten gehabt, das war furchtbar. Der war einfach zu jung, der war überfordert. Da hat es dann also massive Intrige auch noch gegeben und naja, also das, ich will sie nicht mit dem langweilen, aber da sind sie schon aufeinander gekracht und da hat es schon auch Situationen gegeben, wo sie dann manchmal in diesen Sitzungen aufeinander losgegangen sind und ich Angst hatte, die fangen an sich zu schlagen. Nicht? In anderen Teamseiten ist auch vorgekommen, dass sie sich geschlagen haben. Nicht? Also das war dann sehr schwierig, die Leute da auseinanderzuhalten und die sind dann, das muss man verstehen, die haben dann auch teilweise, es gibt ja dann richtige Feindschaften, nicht? Der eine Kroate, der hat mit dem Franzosen nicht können, hat aber eine 120 Kilometer Patrouille mit dem gehabt. Und die 5 Stunden haben die nichts miteinander geredet in dem Auto, ne? Und dann fährt man einfach so. Also da hat es schon Spannungen gegeben und die Unterschiede waren schon gewaltig und je kleiner so eine Gruppe war, und wir waren eine kleine Gruppe, wir waren also im Höchstmaß 15 Leute und waren dann wieder welche auf Urlaub waren oder Verbindungsoffizier abgestellt oder in Laayoune, ne, dann waren wir auf einmal 8 Leute und haben 2 Patrouillen damit fahren können. Nicht? 4 sind die eine Patrouille gefahren, 4 die andere. Oder nein, wir haben gar nicht 2 fahren können, weil es hat ja immer einen Journaloffizier geben müssen, der die Funkgeräte im Lager bedient hat. Also wir haben nur 1,5 fahren können. Ne? Also das waren dann diese Spannungen auch. Jetzt gesagt haben, warum muss ich schon wieder eine lange Patrouille fahren? Nicht? Und das meiste, was die Leute gemacht haben, waren, die sind in ihrer Freizeit nur gesessen und haben ihren nächsten Urlaub geplant. Ne? Und das war nahezu ein Ding der Unmöglichkeit, weil der Hubschrauber nur Dienstag und Freitag geflogen ist. Und weil man immer in 5 Tagen gezählt hat, also für 5 Tage, für 5 volle Arbeitstage hat es einen Tag freigegeben. Das hat man angesammelt. Ne? Und also wir haben sozusagen 24 Stunden rund um die Uhr gearbeitet und die Leute haben immer geschaut, dass sie so gerade mit 5 Tagen voll sind, dass sie wieder einen Urlaubstag haben. Nicht? Also nicht schlimmer, als wenn einer auf einmal 3 Tage bis zum nächsten Dienstag hatte, nicht? Und quasi umsonst gearbeitet hat, wo er keinen Urlaub gekriegt hat. Nicht? Und dann hat sich wieder einer vorgedrängt und dann war das wieder ein Glaubensbruder und dann sind die wieder gekommen und gesagt, ach, die Moslems, die haben sich das wieder untereinander ausgemacht und jetzt kann ich nicht auf Urlaub fahren und ich habe schon nach Guatemala habe ich jetzt schon mein Ticket. Nicht? Was macht man? Nicht? Das ist ja nicht billig und verdienen tut der auch ganz wenig. Ganz schwierig, ganz schwierig.
Bitte.
Ist Ihnen bekannt, wie es mit den Bodenschätzen ausschaut in der Westsahara, außer dem Phosphat?
Nicht übermäßig. Also da war, also zumindest auf der Polisario-Seite war nichts, zumindest nichts bekannt.
Ja. Also, denn die anderen Länder in der Mitte schon wieder, die haben wieder ganz andere Bodenschätze, nicht?
Vielleicht müsste man danach graben, ich weiß es nicht, aber also mir ist nur Phosphat bekannt.
Nur das Phosphat ist ein sehr schönes Phosphat dort und das ist die Konkurrenz zu Algerien.
Ja, und ich glaube, es ist, glaube ich, das größte, weltweit größte Phosphatvorkommen. Aber es sind dann irgendwann wieder die Phosphatpreise runtergegangen, weil man irgendwas anderes gefunden hat. Aber es ist nach wie vor das größte Phosphatvorkommen.
Ja, das größte und die algerischen Phosphatanlagen sind von den Franzosen während des ganzen Zeit dieser Besetzung also weitgehend abgebaut worden. Mhm. Und es ist das eine, was noch am besten funktioniert und ziemlich lang noch. Ja. Ja, wird aber, glaube ich, von den Marokkanern betrieben. Ne?
Ja, das ist in Bukra. Ja. Das ist ein bisschen südlich von La Ayun. Ja. Wenn man da also von unserer Teamseite raufgefahren ist und dann ist dieses Förderband über einen drüber gegangen zum Atlantik, hat man gewusst, jetzt sind wir bald da.
Ja, das ist, was ich auch weiß, ne? Weil ich kenne Marokko sehr gut.
Ja. Danke. Sonstige Fragen, Beiträge, bitte.
Sie haben es ganz am Anfang angesprochen, der Vortrag war ein bisschen ironisch. Welche Parallelen kann man von dem Vortrag oder beziehungsweise von dem jetzt ziehen zu anderen UN-Missionen? Weil im Endeffekt, wenn man sich das so vorstellt, dass die UN-Missionen generell so ablaufen, dann ist das ja sehr fragwürdig oder...
Naja, der Virus hat mich ja noch immer und ich möchte jetzt einmal noch zum Abschluss meiner Laufbahn noch eine EU-Mission machen und mal schauen, ob das dort anders zugeht. Die UN-Missionen haben ein Problem mit ihrer Bürokratie. Also wenn man wenn man einen Kugelschreiber anfordert, muss man das mit dreifachem Durchschlag machen, sei jetzt mal übertrieben. Aber die Bürokratie, dass ja nichts dort schief geht und dass man keine, wie man hier sagt, Linke dreht, dass also alles korrekt abgewickelt wird, das ist also ein sehr hoher Level dort. Ne? Und anfordern und so, und also sehr, sehr schwierig, sehr bürokratisch, vor allem vom zivilen Bereich her. Ne? Das Militär funktioniert ja auch nach anderen Grundsätzen irgendwie. Aber das Zivile ist schon sehr umständlich. Und trotzdem, das ist mir schon am Golan aufgefallen, habe ich den Eindruck gehabt, das ist ein persönlicher Eindruck, nicht? Hier sitzt mein Vorgänger und Nachfolger am Golan. Mein Eindruck war, dass trotzdem man das Betackeln der UN nicht hintanhalten kann. Also wer weiß, wie man die Gemeinschaft betrügt, der macht das trotzdem. Weil die Zivilbediensteten, die sitzen, das ist ja ihr Hauptberuf. Die Militärs, die wechseln dauernd, die werden durchgemischt. Da kommt immer wieder ein neues Greenhorn, aber der Zivilist, der sitzt schon lange, lange dort und der weiß, wie die Dinge laufen. Und der hat schon sein Schäflein ins Trockene gebracht. Außerdem verdienen die UN-Mitarbeiter sehr gut. Und das ist auch etwas, was dann manche, die aus Ländern kommen, wo man nicht so gut verdient, schwindlig vor ihrer eigenen Bedeutung macht. Und dann hat man den Eindruck, dass sich die dort wie eine Besatzungsmacht aufführen. Ne? Da haben sie ihre dicken weißen Autos und mit denen kann man da irgendwo am Gehsteig stehen bleiben und so und braucht nicht vor dem Zebrastreifen halten. Und solche Sachen passieren dann auch. Ne? Aber ich will es jetzt nicht schlecht reden, aber es sind halt gewisse Dinge, die mich ein bisschen frustriert haben bei der UN. Ne? Eben, dass man bei der MINURSO offenbar völlig aus den Augen verloren hat, was eigentlich das Ziel des Unternehmens ist. und dass oft sehr, sehr viel taktiert wird. Das geht bis hinein in die Militärbesetzungen, nicht? Also wer welchen Posten kriegt und so. Na, da müssen wir wieder den, weil die Ägypter, die stellen ja so viel bei uns. Na, das muss der, den Posten muss der Ägypter kriegen, nicht? Oder wir hatten einen chinesischen Kommandanten, nicht? Das war der höchstrangige Kommandant, den China in der UN hatte, nicht? Und dann ist ein chinesischer Offizier gekommen, der in eine Teamzeit sollte, nicht? Und musste auch diesen Lenkertest machen und hat ihn nicht bestanden, mehrmals, weil er wahrscheinlich daheim nur mit dem Fahrrad fährt. Naja, also den hat man nicht heimgeschickt, wie es eigentlich hätte sein sollen. So, und der hat gleich einen Posten in der Zentrale gekriegt, weil mit dem Argument, da braucht er ja nicht mit dem Auto fahren. Und solche Sachen passieren halt immer wieder und das ist mühselig. Am Golan, na, für beide Missionen kann man aber sagen, es gibt einen Minimumerfolg und das ist der, dass eben in all dieser Zeit es dort keine Gewaltausbrüche mehr gegeben hat. Nicht? Der Konflikt ist eingefroren. Es war am Golan genauso zwischen Syrern und Israelis. Kaum war die UN da, war da Ruhe im Karton. Ne? Also zwischen den beiden Seiten hat es dann keine Auseinandersetzung mehr gegeben. Und das kann man durchaus als Erfolg sehen. Und hier auch. Ne? Sonst
Moment.
Eine Zusatzfrage noch.
Herr hat noch das Mikrofon, dann ist die Wortmeldung hier und dann bitte.
Ja, nur noch eine Frage danach sozusagen. Das ist trotzdem ein Erfolg, wenn man sagt, okay, der Konflikt ist eingefroren und sozusagen es ist das Töten vorbei, de facto.
Ja, aber man muss auch schauen, unter welchen Bedingungen da 150.000 Menschen leben, nicht? in diesen Gefangenenlager. Es ist natürlich ein Erfolg, das will ich gar nicht abstreiten. Ja? Also es ist ein Krieg, findet nicht mehr statt. Und wenn man sagt, das ist das höchste Ziel, dann kann man schon zufrieden sein. Ja? Aber es ist nicht gelöst. Und es leben dort Menschen unter Umständen, die halt nicht günstig sind, sagen wir so. Und es ist einfach ein ungelöster Konflikt. Nach wie vor.
Immer gefragt, weil Sie haben das erklärt und gezeigt mit Ihren Patrouillen und den Minen links und rechts. Gibt es da keinen Versuch oder Bestreben, die Minen loszuwerden?
Ja, doch. Also es wird auf beiden Seiten entmint. Die Marokkaner machen das selbst. Das machen die Militärs, die laden dann immer ein, die UN-Truppe, da gibt es also sozusagen eine Entminungspatrouille, nicht? Dann fährt man dorthin und da werden die Minen, die sie gefunden haben, die werden dann auf einem riesen Haufen zusammengelegt und dann wird die von Ferne gezündet und dann macht es einen riesen Tuscher und dann großer Nebel und so. Also die Marokkaner machen das auf ihrer Seite, die Polisario selbst kann das nicht machen, aber die sind ja Wüstensöhne, die wissen ja eigentlich, wo jede Mine liegt im Großen und Ganzen. Aber auf der Polisario-Seite wird das über die UN gemacht, das macht eine britische Privatfirma, der ist da einmal bei uns zum Tanken gekommen, das war wirklich wie im Film, da kommt so ein wie ein gepanzerter Unimog daher, nicht? So, und da hat er seine Reservereifen oben und dann kommt so ein Haudegen heraus, es war ein ehemaliger britischer Unteroffizier und der entmint dort. Ne? Der sprengt dann die Minen, ne? Und fährt da ins Gelände und schaut sich das an, was wir markiert haben, ne? Und der sprengt dann halt einzeln an. Aber es ist eine Sisyphus-Arbeit. Also es war die einmal bei der Tour, wie heißt das, die Rallye Paris-Dakar, nicht? Da ist einer auf eine, hat sich gedacht, ich nehme eine Abkürzung, der ist auf die Mine gefahren und das war's. Nicht? Also es gibt sie noch immer. Nicht? Aber es ist halt so, wenn man wirklich auf diesen Pisten bleibt, da passiert relativ wenig. Aber es ist nicht so, dass man einfach so lustig drauf losgehen kann. Das ist ja das wirklich Unangenehme bei den Minen. Ne?
Dass der UNO-Einsatz am Anfang, als noch Krieg war, Sinn hat, das verstehe ich ja. Aber jetzt warst du 2010 unten, jetzt haben wir fast 2018. Ist diese Mission auf ewig? Wann zieht sich die UNO von solchen Projekten zurück, die ja eigentlich, wie du selber gesagt hast, eingeschlafen sind? Das ist ja kein Konflikt, also Konflikt vielleicht schon, aber der Krieg ist weit weg.
Das wird in der Vollversammlung alljährlich beschlossen. Machen wir weiter oder nicht? Also es wird immer für ein Jahr verlängert. Und bis jetzt ist es so passiert, wird verlängert. Und solange das die Staatengemeinschaft akzeptiert, dass es halt weiterhin so bleibt. Es gibt immer wieder halt so Ansätze, aber die werden...
Obwohl die wissen, dass hier Schafe zählt und Kamele zählt.
Naja, das mit dem Schafe und Kamele zählen, glaube ich, das weiß ich nicht, ob das wirklich alle wissen. Ne? Aber sie werden halt wissen, dass dort eine Mission ist, die eine Volksabstimmung vorbereiten soll, die halt noch immer nicht stattgefunden hat. Ne?
Die Frage bitte ins Mikrofon. Bitte noch einmal.
Welche Konsequenzen hätte ein Rückzug, wenn man sich jetzt nach all den Jahren zurückzieht und eigentlich eh nichts los war? Alles festgefroren ist sozusagen, wie du sagst.
Das ist eine interessante Frage. Wenn die UN weggeht.
Würde sich etwas ändern?
Naja, ich weiß nicht, vielleicht würden die Marokkaner die Polisario massakrieren und dann war es das. Ne? Wahrscheinlich. Also die Polisario wird noch ein bisschen in ihrer Abwehrbereitschaft aufflackern und dann werden die Marokkaner sagen, und das war's jetzt und jetzt ist aber endgültig, gehört zu uns und die paar Aufständischen geben jetzt auch Ruhe. Könnte ich mir vorstellen. Ne? Aber ich glaube nicht, dass sich die UN ohne irgendeinen Plan daraus zurückzieht. Das glaube ich nicht. Das machen Staaten.
Bitte. Hier der Herr. Sie auch? Na gerne. Eins, zwei.
Bei dieser, mit dem Referendum, wer sollte eigentlich befragt werden? Die Marokkaner oder die Polisario oder beide?
Ja, das ist es ja. Nein, also die Polisario nicht, sondern die Bewohner. Wer soll befragt werden? Ne? Die Bewohner, die dort wohnen. Und je mehr Marokkaner dort leben, desto mehr wird es halt für die Marokkaner ausgehen. Aber es gibt ja noch immer die 150.000 in Tindjouf. Also es geht letztlich um die Definition, wer darf da mitmachen. Aber das ist halt eine der Fragen in diesem Prozess.
Das muss man politisch dann
und wie wird das durchgeführt, nicht? Und wie lautet die Frage und diese Dinge. Nicht? Aber da gibt es ja über alles gibt's Uneinigkeit.
Noch jetzt eine Frage zum täglichen Leben. Sie sagten es.
Könnten Sie ein bisschen lauter sprechen, damit
eine Frage alle das zum verstehen. Täglichen Leben. Ich habe irgendwas verstanden, dass auch Frauen gelegentlich in Ihrem Kampf auch Frauen.
Nein, also das war bei uns noch nicht, weil wir keine getrennten Dusch- und Toilettenräume hatten. Okay. Es war zu klein. Aber ich war dann die letzten zwei Monate auf der marokkanischen Seite ein größeres Camp und das ist ein Camp, wo auch Frauen hinkommen. Das heißt also, die ungarische Armee hat dort Frauen hingeschickt. Also es hat einige teilnehmende Staaten gegeben, die weibliches Offizierspersonal hatte. Ne? Also mir fallen jetzt nur die Ungarinnen ein, aber es gab noch mehrere. Und die haben dann eben bestimmte Teamsites gehabt, weil die für sowas ausgerüstet waren.
Ne? Infrastruktur, ja. Dann noch ganz eine banale Frage, wie tief war der Brunnen, den Sie da gezeigt haben?
Oh, keine Ahnung, aber das Wasser hat man dann schon gesehen.
Okay. Ja. Also relativ seicht.
Ja. Nein, es ist, das Wasser ist in der Wüste nicht weit drunter, okay. Ein paar Meter.
Ja. Danke.
Danke, bitte.
Eine kurze Frage zu den Marokkaner, wer da im Norden oben dann, die was aus den Städten sind, zum Beispiel Marrakesch. Wie sehr identifizieren Sie die dann mit dem Abschnitt von Marokko im Süden? Sollte es wirklich dann zu Marokko sagen, die, das ist Marokko?
Ja, für die ist das Marokko natürlich. Okay. Ja, das ist ihre neue Heimat und das ist so wie in Amerika da die Siedler, ne? Sie haben das besiedelt und das ist jetzt unseres und... Also Laayoune ist eine Stadt mit asphaltierten Straßen und Häuschen, also das können die Sahrawis gar nicht nachmachen. Ne?
Kurze Frage nur, gibt es dann einen geordneten Grenzübergang oder so? Gibt es eigentlich nicht mehr? Es gibt dann eigentlich,
nein.
Das fließt alles ineinander dann?
Nein, es gibt nur, nein, der Berm ist unüberwindbar. Die
nein, ich meine jetzt das Nordmarokko.
Achso, ja, das fließt ineinander über, genau.
Okay.
Genau.
Das kann ich, okay.
Und wenn die, wenn Sahrauis auf die andere Seite wollen, dann geht es unten über Mauretanien, nicht? Über die mauretanische. Da gibt es einen Übergang im Süden, ganz am Meer. Das ist eine Straße, die schnurgerade von Laayoune hinunter geht nach Mauretanien, und da gibt es einen Grenzübergang, nicht? Und da kann man dann über diese Route kann man dann von der Seite hinüber auf die andere Seite.
Ich habe da eine Antwort dazu, die das als ihr Gebiet betroffen. Ich war vor 2 Jahren dort und habe mir in Marrakesch ein Auto gemietet und habe dann dort die Frage gestellt, kann ich mit diesem Auto auch in die Westsahara fahren? Ne? Weil man gedacht hat, naja, eben, das ist ja irgendwie so ein undefiniertes Gebiet, die haben zumindest so getan, als hätten sie die Frage gar nicht verstanden. Ne? Und gesagt, ja, also sie können runterfahren, eben da klar oder so, das ist alles kein Thema, selbstverständlich, das ist ja Marokko. Ne? Also für die war das zumindest mir gegenüber kein Thema.
Ja, also das würde ich auch so unterstreichen. Sie machen halt nur ein bisschen Schwierigkeiten, weil sie sagen, wir haben dort eine starke Militärpräsenz. Und da machen sie dann ein bisschen Geheimniskrämerei, nicht? Also wo viel Militär ist, nicht? Und also ich glaube, es wundert mich, also so einfach ist es an sich nicht, aber klarerweise, wenn das eben ihre Philosophie ist, dann müssen sie es auch so machen, ne?
Dieses Lager mit diesen 150.000 Menschen da in Algerien, was machen die und warum sind die eigentlich dort? Können die nicht nach Marokko zurück oder was beschäftigen?
Naja,
sind die dort integriert oder werden die integriert bei uns?
Ich war nicht dort. Ich kann es Ihnen jetzt nicht sagen. Ja, also das ist einfach ein Flüchtlingslager, genauso wie die Palästinenserlager in Jordanien. Nicht? Das sind im Zuge der kriegerischen Auseinandersetzungen geflüchtet, nicht? Und leben dort.
Das, darf ich da kurz was sagen dazu? Ja. Ich war vor 15 Jahren etwa dort in den Lagern. Das ist ein kleines Staatswesen, mit einem Parlament, mit Krankenhaus, mit allem, und kriegt halt internationale Unterstützung, weil es verschiedene, eben eine österreichisch-saharische Gesellschaft und, also das wird alles von außen genährt und ist, wie gesagt, wirklich ein mehr oder weniger gut funktionierendes Staatswesen mit Rundfunk, mit Parlament, mit allem.
Wobei man sich das ohne riesige parlamentarische Bauwerke vorstellen muss, wahrscheinlich.
Das sind eher Wüsten,
alles sehr, sehr bescheiden. Ne? Ja. Danke.
Danke. Noch Fragen? Nein. Sie haben gesagt, das nächste, das Sie interessieren würde, wäre jetzt nicht mehr mit der UN, sondern andere Projekte. Verraten Sie uns das?
Ja, ich möchte gerne eine französischsprachige Mission machen und das wäre dann wieder Afrika und das wäre dann in Westafrika. Also es hat zuerst geheißen, Mali gäbe es einen Posten, jetzt heißt es wieder, den Posten haben die Österreicher nicht mehr. Naja gut, jetzt lasse ich mich überraschen, vielleicht Senegal oder so in dieser Gegend. Mhm. Das wäre dann ein halbes Jahr, also ich würde nicht mehr ein Jahr irgendwo hingehen.
Mhm. Und diese Zeit in der Westsahara, dieses Jahr, da waren Sie durchgängig dort? Ohne Reisen nach Hause oder
doch,
schon?
Doch, ja. Man hat 2 Urlaube, einen kürzeren, einen längeren. Mhm. Man sammelt ja doch einiges an, wenn man nach 5 Tagen immer einen Tag freikriegt. Also da hat man schon insgesamt so knapp 2 Monate Urlaub. Also ich war einmal in Österreich und ich habe sogar 3 Urlaube gemacht. Ich habe eine Marokko-Rundreise gemacht und einen Urlaub also Weihnachten habe ich auf den Kanarischen Inseln verbracht. Habe ich Inselhopping gemacht. Aber das ist auch etwas, wenn ich das vielleicht noch anfügen darf, es gibt halt auch Leute, die sich nur einmal einen Heimaturlaub leisten können, Südamerikaner zum Beispiel. Und den Rest der Zeit, wenn die Urlaub haben, fahren die nach Laayoune und sitzen im Hotel dort. Sitzen in der Hotellobby, haben den Computer auf den Füßen und schauen sich wieder an, gibt es Ticket nach Hause. Und wann mache ich den nächsten Urlaub? Machen nichts anderes. Gehen 3-mal am Tag essen, sitzen in der Hotellobby und noch 2 Wochen fahren sie wieder zurück in ihr Camp.
Laayoune hat wie viele Einwohner?
Boah, ungefähr. Das habe ich auch schon mal gewusst. Aber, naja, womit wäre es? 200.000, danke. Achso.
So wie Linz.
Ja,
ich schätze 200.000. Mhm. Das ist auch schwer zu schätzen, weil das natürlich eine andere Infrastruktur hat. Da wohnen auf demselben Raum mehr Leute als bei uns. Nicht?
Ja.
Schwierig.
Ja. Ja.
Darf ich noch kurz eine Frage dazu stellen?
Bitte.
Weil Sie sind ja Journalist, beziehungsweise waren Sie dann in Ihrer journalistischen Tätigkeit unten und haben Sie dort berichtet? Oder?
Nein.
Okay,
nein,
das heißt, alle, die dort unten sind, sind dann sozusagen nur im Dienst von der UN dort und können außerhalb von dem keine Arbeiten nachgehen, also zum Beispiel eben Journalisten, die dann über die Lage dort berichten oder irgendwelche...
Naja, man könnte sich schon irgendwie wahrscheinlich akkreditieren und dann kriegt man irgendeinen an die Hand als Journalist, der einen halt da durchführt. Das könnte man auch machen, nicht? Also wenn man was recherchieren will, das glaube ich schon, dass das ginge. Da müsste man sich halt irgendwie mit der UN zusammentun oder vielleicht über das österreichische Bundesheer, aber das ist, zu meiner Zeit waren ja nur zwei Österreicher dort, ne? Jetzt sind vier. Und damals war einer auf der Polisario-Seite und einer auf der marokkanischen Seite. Also da hat man wenig Begleitpersonal. Man müsste wahrscheinlich über die UN spielen, aber als Journalist würde es durchaus gelingen, dass man da mal, aber da ist man halt begleitet, nicht? Da hat man immer jemanden mit sich, das ist nicht das Erlebnis, das ich hatte. Und ich habe das schon versucht klar zu trennen. Nicht? Ich bin dort eben als Offizier und nicht als Journalist. Und habe ich dann mein Buch.
Wenn Sie dort als Journalist dann berichten würden von der Lage, in der sich jetzt die Einwohner dort befinden, würde dann Marokko sofort den Deckel draufhauen oder?
Naja, die würden natürlich, also wenn ich da was berichte, was einseitig wäre und was den Marokkanern wehtut, dann würden sich die sofort, gibt es wieder eine Allegation, nicht? Wenn sich die beim Forstkommandanten beschweren und der wird sagen, Rapport zu mir, was ist da los, und die schicken mich heim. Ganz einfach. Naja, sicherlich, das ist so.
Das klingt so absurd und...
Ja, naja, sicher, naja, aber das kann ich auch verstehen, wenn man nicht mehr die Objektivität wahrt, das geht nicht, nicht? Also... Wir durften wir ja nicht, ne? Das ist so. Uns sind alle gleich lieb. Nur halt, wenn irgendwelche UN-Regeln gestört oder nicht eingehalten wurden, dann haben wir natürlich die Leute darauf aufmerksam gemacht. Das mussten wir schon wissen, wo unsere Rechte sind. Oder wenn die Polisario gesagt hat, ihr dürft da nicht herein, nicht? Also in ihr Hauptquartier. Das Hauptquartier, das waren also die Grenze, das waren so Pflastersteine, die sie im Sand hatten. Da ist dann einer herausgeschlurft mit Sandalen, hat sich hingestellt und wir sind auf der anderen Seite vom Pflasterstein gestanden und haben gesagt, guten Morgen, Herr Kommandant, gibt es was Neues? Es waren immer dieselben Fragen, die man gestellt hat. Es war meistens nicht der Kommandant. Nicht? Da haben wir immer gesagt, wo ist der Kommandant? Da hat es immer geheißen, der ist in Tindjuf. Wir haben nie den Kommandanten gesehen, war immer in Tindjuf. Da haben sie mir ja dann Schakel geschickt für uns, geh raus, die UN ist wieder da, die bunte Truppe, die in verschiedenen Uniformen. So, jetzt schweife ich aber ab. Mhm. Und da haben wir schon sagen können, bitte, wir wollen jetzt ihren Fahrzeugpark sehen. Das haben sie dann mürrisch gemacht, weil sie das mussten. Aber es hat so Sachen gegeben, wo sie dann, da lassen sie dann so Versuchsballone steigen, beide Seiten. Ich meine, sie sind ja beide trickreich. Jetzt lassen wir mal die UNO rein, ne? Jetzt lassen wir es einfahren, so in dem Sinn, nicht? Und dann haben sie halt irgendwie wieder irgendwas gesagt, das geht nicht. Und da muss man sagen, doch, steht hier. Ne?
Aber es stellt sich ja dann die Frage, wie viele UN-Missionen gibt es weltweit und wie viele von denen werden einfach genauso durchgeführt? Ich meine, ich weiß nicht, ob ich glaube, die Frage stellt
das weiß eh ich jeder. Nicht.
Welche UN-Missionen sind dann wirklich
effektiv
und nicht nur eine, ja, so eine Eiszeit-Wara-Mission?
Ich weiß es nicht. Also es hat schon einige Parallelen gegeben zwischen dem Golan und
60 Millionen
der Westsahara, also wo man das Gefühl hat, man ist dann quasi eine Embedded Mission, nicht? Also so wie es die Embedded Journalists gegeben hat im Irakkrieg, waren wir irgendwie da embedded, nicht? Also die haben uns dann irgendwie akzeptiert, die haben gewusst, wie wir ticken und haben sich dann uns gegenüber so verhalten auch dementsprechend und haben gesagt, so, also die tun uns eh nichts, nicht? Die beißen nicht, die wollen nur spielen und denen geben wir halt ab und zu was, damit sie zufrieden sind und könnt ihr erzählen, die Israelis. Naja. Auf einmal haben sie nicht Englisch können, nicht? Und so. Aber Syrer waren ja auch, also Die waren aber gastfreundlicher dafür. Die haben das mehr Mensch mehr gemacht.
Ich finde das sehr schön, dass Sie wirklich so ehrlich auch Einblicke in die Systematik geben und gleichzeitig aber die Wichtigkeit dieser UN-Truppen auch einfach immer wieder herausstreichen. Also das finde ich sehr ehrlich und das finde ich sehr sympathisch. Ganz wichtig ist es mir natürlich auch, auf das Buch hinzuweisen, beziehungsweise auf die Bücher hinzuweisen. Sie schreiben nämlich nicht nur über den Wüstensand, das ist die eine Sache, die hinten als Buch aufliegt, Sie schreiben auch über Käse und Wein.
Ja, naja, das ist etwas lange Geschichte, aber das gehört jetzt nicht zu
aber
dem
das,
dazu.
Aber das nehme ich ja bewusst jetzt, um gut, aus der Veranstaltung hinauszuschleichen.
Gut, nein, es gibt noch ein Buch, das ist so ein Hobby von mir. Ich trete mit einer Band auf, ich singe nicht, ich spiele auch kein Instrument. Die Band spielt Beatles und Stones und ich lese dazwischen eigene Texte. Die sind dann wirklich ironisch, aber nicht zwangsläufig, sondern weil es mir danach ist. Und das heißt, deshalb mit Wein und Käse zu tun, weil eine Geschichte sich mit einer Weinkost beschäftigt. Und wir treten da zweimal im Jahr bisher in Wien auf, in ein Kaffeehaus, und die Leute sagen dann immer, na, mach doch ein Buch draus. Und jetzt habe ich gesagt, na gut, und jetzt setze ich mich dahinter und habe dann ein paar Wochen lang diese Texte durchgegangen und dann wurde ein Buch draus. Und vor einem Monat waren wir in der alten Welt, das hat sich aber noch nicht so herumgesprochen. Aber wir sind guter Hoffnung, dass wir beim nächsten Mal ein bisschen mehr Leute haben. Und ja, also wir kommen wieder nach Linz auf alle Fälle.
Das heißt, hinten der Bericht zur Westsahara und auch das Buch zu Wein und Käse. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Ich wünsche Ihnen von Herzen alles Gute für die nächsten Vorhaben und Missionen, die Sie in die Hand nehmen und die Sie begleiten werden. Danke. Danke mich auch sehr, sehr herzlich für die anregenden Fragen. Und ich denke, es ist gut, wenn bei diesem Thema auch Menschlichkeit, Ironie, zwischenmenschliche Schwingungen da durchkommen können, weil es ja einfach auch das Leben ist, bei aller Ernsthaftigkeit und Wichtigkeit. Bevor ich den Abschlussapplaus erbitte, noch ganz kurz zu den nächsten Veranstaltungen. Morgen zwischen Insel und Meer oder Kant am Strand. Christian Rössner, Assistenzprofessor am Institut für Theoretische Philosophie der Katholischen Universität Linz. Und am Donnerstag Kepler Salon Extra, wie wird hier gesprochen, Chancen und Probleme einer sensiblen, nicht diskriminierenden Sprache. Herr Stefan May, herzlichen Dank und alles Gute.
Ich danke auch. Dankeschön. Danke. Danke.